Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Werden harmlose Umweltpilze zu den Krankheitserregern der Zukunft? Das frage ich heute Frau Professorin Dr. Cornelia Lass-Flörl von der Med-Uni in Innsbruck. Hallo.
Ja, hallo.
Cornelia Lass-Flörl ist Direktorin des Instituts für Hygiene und medizinische Mikrobiologie. Der Schritt vom harmlosen Umweltpilz zum menschlichen Krankheitserreger, der könnte kleiner sein als bisher angenommen. Kommt das überraschend für Sie?
Nein, ich würde eher sagen, der Schritt hat schon stattgefunden. Die Tatsache, dass heute ein Mensch auch über primär harmlose pilzliche Erreger, die in unserer Natur vorhanden sind, erkranken kann, ist in der Medizin in den letzten paar Jahren eigentlich aufgepoppt. Und wenn Sie fragen, warum, dann liegt das weniger daran, dass der Pilz aggressiver geworden ist, sondern der Pilz ist an und für sich der gleiche. Aber der Anteil der Menschen, die ein Risiko haben, dass auch gewöhnliche Umweltpilze sie über eine Infektion erfassen können, der wird immer größer und größer. Jetzt kann man sich fragen, wie gibt es das? Das ist medizinisch würden wir sagen, die Risikopopulation wird einfach größer. Und weil die Risikopopulation größer wird, sieht man auch das Event öfter. Wie kann man das jetzt noch vereinfachter ausdrücken, dass wir heutzutage seit den, ich würde jetzt schon sagen, die letzten 15 Jahren sehr, sehr viele Erkrankungen gut im Griff haben, indem wir das Immunsystem modulieren. Mehr denn die Jahre davor. Und oft eine kleine Drehung oder Veränderung im Immunsystem führt zwar dadurch, dass eine Grundkrankheit besser in den Griff zu bekommen ist, aber auf der anderen Seite habe ich einen kleinen Kollateralschaden. Und der kleine Kollateralschaden kann dazu führen, dass harmlose Mikroben mich trotzdem krank machen können. Und der Fachausdruck in der Medizin, wir nennen das die sogenannten opportunistischen Infektionen, gilt im Übrigen auch für Bakterien. Und wir bringen hier lediglich zum Ausdruck, dass ein Körper in irgendeiner Form geschwächt ist und diese Schwäche kommt zum Ausdruck, dass Umweltkeime für uns krankmachend sein können. Und ich würde sagen, momentan ist das ein sehr heißes Thema, weil wir eben sehr viele Erkrankungen in der Medizin durch ein Eingreifen im Immunsystem behandeln. Die Laune der Mutter Natur sehr häufig, die letztendlich den Schritt machbar macht oder nicht.
Welche Pilzarten bereiten Medizinerinnen und Medizinern heute die größten Sorgen?
Da muss man unterscheiden, wo man wohnt. Ich würde meinen, bei uns in Europa, bleiben wir in Österreich, in der Schweiz, dann gibt es drei Klassiker, die den Arzt beschäftigen. Das ist einmal der Aspergillus. Das sind überall in der Luft vorhandene Aspergillen, die der immungeschwächte Patient einatmet. Der Gesunde kommt damit gut zurecht. Wenn eine bestimmte Zelle im Körper fehlt, der neutrophile Granulozyt, dann ist der Körper nicht mehr in der Lage, den Pilz zu eliminieren. Das sind also Aspergillen. Neben den Aspergillen, je feuchter es irgendwo und wärmer es ist, sind es Timocurales-Pilze, das sind auch Schimmelpilze. Und dann haben wir noch eine größere Gruppe, eine sehr unterschiedliche Gruppe. Da sind dann Vertreter drinnen, wie mit Namen Fusarien, Skedosporien. Ist lediglich ein Ausdruck dessen, dass die nicht am häufigsten sind, aber letztendlich auch zu Infektionen führen können. Und das sind meistens Schimmelpilze, die in unserer Umwelt vorhanden sind und über eben eine Schwäche in den Körper eintreten können beim Menschen.
Könnten künftig deutlich mehr bislang harmlose Pilzarten zu Krankheitserregern werden?
Ich würde sagen, das haben wir schon. Und die Tendenz, wir gehen in Richtung Überalterung der Bevölkerung. Je älter man ist, desto mehr prinzipiell Krankheiten hat man. Und deshalb wird auch das Risiko größer sein, dass Umweltkeime zu einem gewissen Problem werden. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau das Risiko sagen, weil das von zu vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Aber um Ihre Frage klar zu beantworten, ja, das wird früher oder später passieren.
Und damit haben Sie im Grunde auch die Frage beantwortet, welche Bevölkerungsgruppen besonders betroffen wären.
Ich würde jetzt einmal sagen, der richtig gefährdete Patient ist entweder der Langzeitsteroide einnimmt, der also Cortison für längere Zeit einnimmt, weil das Cortison auch die Abwehrzellen im Körper zum einen pusht, aber zum anderen auch unterdrückt. Das ist genau die Aufgabe vom Cortison. Und zum Zweiten dadurch, dass wir länger leben, auch Patienten mit ganz bestimmten Krebstherapien. Das sind meiner Meinung nach die zwei wichtigsten Patienten. Und als dritte Gruppe, weil man zuerst gesagt hat, das wichtigste Wort seit Covid, können Sie mich hören, ist letztendlich auch die Erkenntnis, dass bestimmte virale Erkrankungen ermöglichen es beim Patienten, noch neben dem Virus auch eine Pilzinfektion zu bekommen.
Die Gefahr, die von der Zunahme der Antibiotikaresistenzen ausgeht, die ist, glaube ich, den Zuhörern bekannt. Vielleicht weniger klar ist die Gefahr, die von den zunehmenden Resistenzen gegen Antimykotika ausgeht.
Da gibt es einen ganz großen Unterschied zu den Bakterien. Bei den Bakterien ist das Problem der Antibiotikaresistenz, jetzt sage ich einmal ganz salopp gesagt, ein hausgemachtes Problem. Die Menschen, die Tiere, die Umwelt, wir setzen extrem viele Antibiotika ein und dadurch entsteht ein Selektionsmechanismus, dass bestimmte Mikroben lernen, mit diesem Druck an Antibiotika umzugehen. Bei den Pilzen macht der Anteil derer, dass man sagt, wir haben mit Resistenzen zu tun, die entstanden durch eine langwierige, unkontrollierte Therapie, noch eher die Minderheit. Bei den Pilzen haben wir das andere Problem. Die leben draußen in der Umwelt. Die lernen, sich durchzusetzen gegen Gott und die Welt. Und daher haben wir relativ wenige Pilzmedikamente, die Pilze auch eradizieren. Wir nennen das, es ist eine natürliche Resistenz. Also gerade jetzt bei den ganzen seltenen Schimmeln, da ist einfach das Problem, die sind derartig genetisch gut ausgestattet, um zu überleben, dass wir auch wenig Medikamente haben. Und auch das nennt man aber dann beim Menschen in der Therapie eine Resistenz.
Manche Experten sagen halb im Scherz, dass wir heuer den kühlsten Sommer für den Rest unseres Lebens erleben. Scherz beiseite, natürlich erleben wir einen extrem heißen Sommer. Welche Rolle spielen steigende Temperaturen und extreme Hitze, wie wir sie jetzt gerade erleben, bei der Entstehung neuer Pilzerkrankungen?
Eine 100%ig korrekte Antwort kann ich Ihnen nicht geben dazu, weil man es nicht weiß. Es gibt sehr viele Hypothesen dazu. Ob die dann letztendlich so eintreten oder nicht, ist noch unbekannt. Aber was man mit Sicherheit weiß, dass wir vermehrt Pilze in unserer Umwelt haben, die sehr hohe Temperaturen aushalten. Zum Beispiel bei uns in Österreich haben wir Fusarienpilze, die sehen wir eher in der Richtung Steiermark. Und ganz, ganz selten irgendwo bei uns im Norden. Je wärmer es wird, werden wir auch aber mehr Fusarien sehen, weil sich diese Pilze vermehrt ansiedeln werden in unserer Umgebung. Denn wenn die Umgebung eine Änderung erfährt, dann ist auch die Mikrobiologie betroffen. Und das könnte dazu führen, dass wir doch vermehrt resistente Pilze züchten werden. Und wenn wir vermehrt die in der Umgebung haben, gehe ich davon aus, dass wir sie vermehrt auch beim Patienten finden werden. Aber auch hier ist sehr schwierig zu sagen, wann tritt das Event wirklich ein, was sind die größten Faktoren, aber jetzt rein theoretisch kann man das von den vorhandenen Daten relativ gut ableiten. Oder wenn wir ganz kurz schauen in Amerika, das finde ich hochinteressant, da ist derzeit die Situation, dass ja auch eine Erderwärmung stattfindet. Und anders als bei uns haben die Pilze in ihrer Umwelt, in den trockensten Pilzen, auch in Teilen von ihren Wüsten, die pathogen sind. Unsere Pilze, die wir da finden, mit Ausnahme der Thermotophyten, also der Fußpilze, die sind ja primär apathogen, das klassische Wort opportunistische Infektionen. Aber in den Staaten gibt es auch in bestimmten Regionen Pilze, die, wenn ich sie einatme, einmal primär eher als pathogen eingestuft werden. Wir haben diese bei uns in Europa derzeit nicht. Und wir sehen jetzt in den Staaten, wo sehr hohe Erwärmungen vorhanden sind, dass es auch zu einer statistisch signifikanten Erhöhung von Infektionen durch diese Pilze kommen. Kokzidioimmikose, so nennt sich der Pilz. Und die Forscher gehen klar davon aus, dass es zum einen durch die erhöhte Temperatur dem Pilz besser gefällt und dann auch gleichzeitig wieder die Niederschläge, dass ihm die eine Umwelt bilden, dass er sich vermehrt ausbreiten kann. Und bei uns ist jetzt so, wenn also wir unter Umständen solche Pilze einmal einschleppen, dann war bisher eher immer die Theorie, die können bei uns durch die kalten Winter eh nicht überleben. Die Theorie wird gerade langsam wahrscheinlich sehr stark hinterfragt, wenn wir die starken kalten Winter nicht mehr haben. Also so gesehen kann man vielleicht rechnen, dass man sogenannte endemische Mykosen oder nicht-europäische Mykosen, so würden wir das nennen, auch vermehrt bei uns aufpoppen werden.
Stichwort pathogene Pilze. Sinnvollerweise sollten vor allem Pilzarten mit besonders hohem pathogenen Potenzial frühzeitig identifiziert werden. Wie könnte ein solches Frühwarnsystem für Pilze konkret aussehen?
Jetzt ist die Frage, wo man das installieren möchte, im Bereich der Veterinärmedizin, im Bereich der Umweltmedizin. Ich kann jetzt nur sagen, im Bereich der medizinischen Mikrobiologie tun wir das schon. Wir machen weltweit an Studien mit, in denen wir im Labor sagen, jedes Pilzisolat, dass wir detektieren, ob pathogen oder nicht pathogen, das ist hier die wichtige Information. Den analysieren wir ganz genau, den Pilz, und wir machen ein Antibiogramm dazu und wir senden sämtliche Daten bei uns in Österreich an das Gesundheitsministerium. Das machen die großen Mikrobiologien in Österreich. Und dadurch bekommen wir einen gesammelten Pool an Daten. Was geht derzeit in Wien ab? Was ist in Innsbruck? Was ist in der Steiermark? Und wir nennen das eine sogenannte aktive Surveillance, die wir betreiben. Und die gibt uns jetzt eigentlich schon recht gute Hinweise, was könnte in der nächsten Zukunft an Problemen sein oder nicht. Die Umweltmedizin wird wiederum für sich selber Mikroben benennen und ein Schemata der Surveillance definieren. Im medizinischen Bereich sind wir sehr stark dahinter, dass wir agieren und nicht reagieren.
Hörer, die unser Gespräch bis jetzt verfolgt haben, könnten den Eindruck gewinnen, dass ihnen jeder Bodenpilz gefährlich werden könnte. Wie würden Sie diese Sorgen einfangen?
Na, wie kann man sie einfangen, indem man sagt, dem ist nicht so. Nicht jeder Bodenpilz ist gefährlich, aber bestimmte Risikopatienten, für die ist es einfach eine Tatsache. Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, dass wahrscheinlich 90% der Menschen die Bodenprobe nicht von Interesse wäre. Warum? Sonst könnte man ja alle zum Beispiel barfuß nicht mehr durch den Garten gehen. Oder wir hätten Probleme, wenn wir durch den Wald wandern. Das ist ja letztendlich gar nicht gegeben. Ich glaube, was man abfangen muss, ist, dass der Risikopatient durch seinen Arzt entsprechend aufgeklärt wird. und dass demjenigen mitgeteilt wird, Sie haben eine besondere Immunkonstellation, Sie müssen auch aufpassen, wenn bei Ihnen der Pilz im Keller wächst, nur als Beispiel. Aber ansonsten wäre mir sehr wichtig, die Thematik auf das herunterzubrechen, was relevant ist. Und relevant ist, dass die Umwelt nicht steril ist. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen auch keine sterile Umwelt. Unsere Umwelt lebt von den Pilzen und wir leben mit der Umwelt. Und daher würde ich momentan sagen, betrifft es nur einen kleinen Teil an Patienten.
Was sollten Ärztinnen und Ärzte und die anderen Gestalter im Gesundheitssystem bereits heute aus ihren Erkenntnissen mitnehmen?
Was vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig in Österreich, tatsächlich zu wenig in Österreich gelebt wird, ist präventive Medizin. Ich mache jetzt nur ein Beispiel, gehört überhaupt nicht jetzt zu unserem Interview, aber ich frage mich immer, wie gibt's das, warum der Österreicher so impfkritisch ist? Lassen wir es jetzt einfach einmal stehen, aber wir sind letztendlich aus der Sicht der Medizin, ist in unserem Land, haben wir sehr viele impfkritische Personen. Und da müsste jetzt eine Regierung frühzeitig andocken, um die Menschen nicht zu verlieren. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was kann man bezogen auf den Pilz machen, was unser Thema ist, dann wäre es sicher sehr wichtig, dass man die Risikopopulationen, die wirklich ein hartes Risiko haben, also das ist die Voraussetzung, man darf den Kamm nicht über alle scheren, dass man diese Personen entsprechend aufklärt und denen mitteilt und sagt, wenn die in ihren eigenen privaten Räumen Pilze an den Wänden haben, dann kann das schwer krankmachend sein. Diese Personen sollten sich überlegen, ob sie daheim viele Vögel haben. Denn durch die Ausscheidung vom Vogelkot kommt es wiederum zu natürlichem Freiwerden. Ich sage jetzt gerade die Taube zum Beispiel. Dass wir hier ein bisschen eine vermehrte Awareness bekommen, das wäre wünschenswert, ohne gleichzeitig die Patienten zu verunsichern. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und das Zweite, was man, wenn es nicht vom Krankenhaus geregelt wird, dass bestimmte Patienten, die bestimmte Chemotherapieschemata durchmachen, während sie daheim in ihren eigenen vier Wänden sind, unter Umständen auch eine Pilzprophylaxe bekommen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist der Patient vulnerabel den Pilzen gegenüber. Und das könnte man minimieren, indem man eine antimykotische Prophylaxe gibt. Aber wiederum nicht über den Kamm scheren, sondern letztendlich tatsächlich nur sehr fokussiert auf bestimmte Patientengruppen anwenden. Ansonsten bin ich eher der Mensch, Natur ist was Gutes. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns vor unserer Natur jetzt, was die Mikroben betrifft, eigentlich noch nicht fürchten müssen.
Sagt Professorin Cornelia Lass-Flörl vom Institut für Hygiene und medizinische Mikrobiologie. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitte gerne.
Mein Name ist Martin Kränig-Burg und ich hoffe, unser kurzer Überblick über neue Krankheitserreger und pathogene Pilze, der hat Ihnen gefallen, es hat Sie interessiert und vielleicht auch Lust gemacht, mehr Episoden zu hören. Den Hörgang, unseren Podcast, den finden Sie auf allen großen Podcast-Plattformen und auch unter anderem auf spektrum.de.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.